Um Welten besser.
Euer Umweltpodcast mit Frieda
und Lia. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr auch bei dieser Folge wieder dabei seid bei unserem Podcast Um Welten besser. Ihr habt es vielleicht mitbekommen, vor kurzem, genauer gesagt am 29.07. in diesem Jahr war der Earth Overshoot Day. Das ist natürlich aus Nachhaltigkeitssicht ein interessanter Tag, denn das ist der Tag, an dem die ganze Weltbevölkerung so viele Ressourcen verbraucht hat, wie innerhalb von einem Jahr nachwachsen können. Offensichtlich ist unsere Lebensweise nicht so nachhaltig, wenn wir schon Ende Juli alle Rohstoffe aufgebraucht haben, die eigentlich für ein Jahr reichen sollten. Und viel davon geht natürlich auch in die Herstellung von Kleidung, was uns noch mehr dazu veranlasst hat, uns mal genauer damit zu beschäftigen, was in der Modeindustrie eigentlich alles so los ist, was Fast Fashion ist und wie man im Bereich Mode nachhaltiger werden kann.
Ich habe übrigens auch nochmal nachgedacht, denn ich habe doch ein Erlebnis, zumindest beim Thema bewussten Modekonsum, wie ich in die Nachhaltigkeit gekommen bin. Und zwar 2018 hatte ich wie jedes Jahr verschiedene Neujahrsvorsätze. Manche davon setzt man um, manche nicht. Aber es gab einen, den habe ich umgesetzt. Und zwar, ich wollte einen Monat lang darauf verzichten, neue Kleidung zu kaufen. Und das habe ich dann im Februar auch gemacht, zugegeben. Es war auch ein kurzer Monat, 3 Tage weniger. Seitdem habe ich mich eben mehr mit einem bewussten Modekonsum beschäftigt und ja, das auch in mein Leben integriert.
Ja, ich finde es auf jeden Fall echt krass, wie viel wir in dem Bereich auch konsumieren. Wusstest du zum Beispiel, dass 1/3 aller Arbeitsplätze auf der Welt mit dem Textilsektor verbunden sind? Also offensichtlich werden wahnsinnige Mengen an Textilien hergestellt, dass so viele Arbeitsplätze damit zusammenhängen. Und die Produktion hat sich auch von 2000 bis 2014 weltweit verdoppelt.
Ja, das ist auf jeden Fall schon irre. Mittlerweile kauft jede und jeder von uns im Durchschnitt 60 Kleidungsstücke im Jahr. Das sind 12 Kilogramm Kleidung. Und wir tragen sie einfach nur noch halb so lange wie noch vor 15 Jahren. Also wir kaufen einerseits mehr und tragen sie einfach kürzer. Und das geht natürlich zu Lasten der Umwelt. Auch die Kollektionsrhythmen der Modeketten sind einfach viel kürzer geworden. Während es früher eher saisonal war und demnach 2 Kollektionen gab, nämlich einmal Frühling-Sommer und Herbst-Winter, gibt es mittlerweile bis zu 12 oder sogar mehr Kollektionen pro Jahr.
Also irgendwie geht der Trend zu immer schneller, immer mehr. Da kommen wir jetzt auch langsam auf das Problem der Fast Fashion zu sprechen. Frieda, was ist das eigentlich nochmal genau?
Erstmal zum Thema, was ist Fast Fashion? Fast Fashion ist ein Geschäftsmodell in der Bekleidungsindustrie. Da werden die Kollektionen eben sehr schnell und trendbezogen designt und zu niedrigen Preisen produziert und auch verkauft, um maximalen Profit zu erzielen.
Ja, ich habe jetzt schon subtil angedeutet, dass Fast Fashion ein Problem ist. Was genau ist denn eigentlich das Problem daran, haben wir uns dann natürlich auch nochmal gefragt.
Fast Fashion, wie gesagt, geht auf jeden Fall zulasten der Umwelt, aber auch der Menschen, die die Kleidung auf jeden Fall herstellen. Und auch die Qualität der Teile leidet eben erheblich unter dieser schnelllebigen Industrie. Nach der Ölindustrie ist die Modeindustrie der schmutzigste Wirtschaftszweig der Welt. Sie verursacht enorme Mengen Müll und CO2 und ist damit für 8-10% der weltweiten Treibhausgasemissionen verantwortlich. Und es ist einfach so viel wie der internationale Flugverkehr und Schiffsverkehr zusammen. Also es ist einfach Wahnsinn, wie viel CO2 das produziert. Und natürlich hat das auch einen sehr hohen negativen Anteil am Klimawandel.
Ja, was ich auch gehört habe, was ich auch echt krass fand, ist, dass in China durch die Textilbranche eben durch die ganzen Chemikalien, die zur Färbung benutzt werden, die Flüsse sich auch verfärben. Man sagt dann dort, man kann in den Flüssen immer sehen, welche Farbe jetzt in der Saison gerade im Trend liegt. Das finde ich auch ganz schön heftig und ist eben auch ein Wesensproblem in der Modeindustrie, dass eben viele Chemikalien in die Umwelt gelangen. Dass auch Pestizide eingesetzt werden beim Anbau zum Beispiel von Baumwolle, die dann das Grundwasser verschmutzen und dass auch extrem viel Wasser verbraucht wird, also gerade im Bereich Baumwolle. Das ist zum Beispiel auch der Grund, warum der Aralsee, einst das 4. Binnengewässer der Erde, ausgetrocknet ist, weil man eben das ganze Wasser für den Baumwollanbau benutzt hat. Aber was ich eigentlich auch noch viel härter finde, welches menschliche Leid auch verursacht wird durch die Zustände in der Textilbranche. Also vieles wird ja in Niedriglohnländern produziert und ein zentrales Unglück, das da mal passiert ist in Rana Plaza 2013, wollte ich noch mal ein bisschen herausgreifen. Es passieren irgendwie ständig schlimme Sachen in dem Bereich, aber so stellvertretend war das eben einfach so ein Ereignis, wo man eigentlich, finde ich, wenn man das hört, sich nicht mehr traut, billige Mode zu kaufen, weil das eben, wie gesagt, 2013 passiert in einer Fabrik in Bangladesch, wo Mode gefertigt wird für verschiedene europäische Modefirmen. Und da ist ein Gebäude eingestürzt. Dadurch sind mehr als 1.100 Menschen ums Leben gekommen und über 2.000 wurden verletzt. Und was besonders schlimm ist daran, ist, dass man halt schon am Tag, bevor das eingestürzt ist, Risse im Gebäude bemerkt hat. Aber die Leute wurden eben dazu gezwungen, trotzdem dort weiterzuarbeiten. Und es ist eben dann zu diesem riesigen Unglück gekommen. Und das fasst ganz gut zusammen, welche Zustände da eigentlich herrschen. Also Menschen müssen unter wahnsinnig schlechten Arbeitsbedingungen zu unglaublich niedrigen Löhnen arbeiten, teilweise bis zu 16 Stunden am Tag und liegen dann eben auch mit ihrem sehr geringen Lohn von ungefähr 85 Euro im Monat unter dem Existenzminimum.
Hier shoppen wir einfach ein T-Shirt für 4,99 Euro und manchmal kann man sich eben gar nicht vorstellen, was das alles hinter sich hat, was für eine Reise es vielleicht schon um die halbe Welt gemacht hat und ja, welche Arbeitsbedingungen eben hinter der Produktion dieses T-Shirts stecken. Aber es gibt zum Glück auch das Gegenteil von Fast Fashion, was immer mehr in Mode kommt. Und das ist Fair oder auch Slow Fashion. Da sind einerseits die Entlohnungen viel besser, also alle Beteiligten in der Wertschöpfungskette werden fair entlohnt. Aber auch der Umgang mit Ressourcen ist nachhaltig gestaltet. Zum Beispiel wird eben Biobaumwolle angewendet. Wenn wir uns also für grüne Mode oder Produkte von nachhaltigen Labels entscheiden, dann beeinflussen wir damit, was produziert wird und auch eben wie es produziert wird und können somit einen positiven Effekt auf die Umwelt haben. Und ich habe mich mit Kim von Bumoka getroffen. Sie ist eine Content Creatorin und beschäftigt sich mit Nachhaltigkeit in sehr vielen Lebensbereichen. Ein großer Anteil ist dabei eben die Nachhaltigkeit in der Mode. Und jetzt hören wir einfach mal rein, was sie uns so erzählt. Ja, hi Kim. Ich freue mich, dass du heute zu unserer Folge über nachhaltige Mode dabei bist. Heute geht es um Sustainable Fashion, aber erstmal wollen wir wissen, wer du bist und was du machst. Also erzähl doch gerne mal ein bisschen, wer so hinter Bumoka steckt.
Hallo, ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Und genau, du hast eben schon ein paar kleine Stichwörter gesagt. Ich bin Kim und man kennt mich wahrscheinlich im Internet eher über den Namen Bumoka. Ich habe Online-Journalismus studiert, bin mittlerweile fertig und arbeite jetzt selbstständig in der Social-Media-Branche, in der Content-Creator-Branche und eben auch als Freelancerin für andere Unternehmen. Und vor der Pandemie habe ich tatsächlich auch ein Event gegründet, den Secondhand-Markt. Der ist jetzt ein bisschen pausiert, weil es ja gerade noch nicht so möglich ist, aber das möchte ich auch auf jeden Fall wieder aufleben lassen. Und thematisch dreht sich bei mir eigentlich alles um nachhaltige Mode und einen bewussten Lebensstil.
Ja, sehr cool. Und du kommst ja sogar auch aus Frankfurt, also passt du perfekt zu uns. Und seit wann dreht sich denn bei dir alles um Nachhaltigkeit?
Das hat bei mir tatsächlich angefangen so seit dem Jahr 2017 nach dem Abitur. Also ich habe da nämlich meinen Blog gelauncht und ein Jahr später dann YouTube. Da hat sich für mich thematisch so ein bisschen rauskristallisiert, mit was ich mich beschäftigen möchte. Ich habe nämlich mich vorher schon vegetarisch ernährt und dann immer mehr vegan. Und dadurch, dass ich mich immer mehr mit dem Thema nachhaltige Ernährung sozusagen auseinandergesetzt habe, kam dann auch in anderen Lebensbereichen die Nachhaltigkeit für mich dazu, wo ich einfach geschaut habe, wie kann man das in anderen Lebensbereichen auch machen, so nachhaltig wie möglich zu leben oder zumindest nachhaltiger. Zum Beispiel eben auch meinem Klamottenkonsum.
Und Mode ist ja genau ein Punkt, mit dem du dich sehr viel beschäftigst mit dem Thema Nachhaltigkeit. Und ja, wie kann ich meinen Modekonsum nachhaltig gestalten? Wie kam es denn dazu? Du kaufst ja mittlerweile seit 2 Jahren gar keine Fast Fashion mehr. Wie kam es dazu?
Das kam tatsächlich über dieses Nachhaltigkeitsbewusstsein, das sich dann bei mir entwickelt hat. Es gibt ja sowas wie den Algorithmus, der einem auf Social Media dann auch Vorschläge macht von anderen Themen. Und weil ich immer mehr Content auch konsumiert habe im Bereich nachhaltiges Essen, kamen dann auch irgendwann so Vorschläge mit nachhaltiger Mode und wie die Kleidung produziert wird und was für einen ökologischen Fußabdruck gewisse Dinge haben. Und das habe ich mir dann auch angeschaut, auch Dokus wie zum Beispiel The True Cost. Das war eigentlich die, die mich am meisten geprägt hat und über Nacht, kann ich fast sagen, dazu geführt hat, dass ich gesagt habe, okay, ich höre damit jetzt auf, das möchte ich nicht mehr. Ich drehe Fast Fashion den Rücken zu und schaue mal, was es für andere Alternativen gibt.
Ja, sehr spannend, wie man ja sein Leben einfach danach gestalten kann und wie manche Leute dazu kommen, nämlich einfach durch gewisse Dokus zum Beispiel. Und du hast dich in deiner Bachelorarbeit ja auch mit Fair und Fast Fashion beschäftigt. Was hast du denn da noch so herausgefunden, was du sagst, das ist auch ein Riesenproblem einfach mit der Fast Fashion Industrie?
Ja, genau. Also es war für mich ein großes Anliegen, weil es irgendwie so einen großen Teil meines Lebens, meines Alltags mittlerweile auch eingenommen hat, dass ich das thematisch auch in meiner Bachelorarbeit aufgreife, weil ich eben auch wichtig finde, dass es weiter verbreitet wird, das Wissen darüber. Ich habe dann verschiedene Aspekte mir angeschaut, habe das sozusagen von vorne nach hinten aufgerollt, um erstmal zu erklären, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Fast Fashion und Fair Fashion, wie charakterisiert sich das? Und dann auch tiefergehend geschaut, wie das am besten angewendet werden kann. Also auch so ein bisschen lösungsorientierten Journalismus zu betreiben und nicht immer nur zu sagen, das ist schlecht, das muss sich ändern, das funktioniert so nicht, sondern eben auch Lösungen aufzuzeigen. Das war mir da sehr, sehr wichtig. Und meine große Erkenntnis nach meiner Bachelorarbeit, die mich auch sehr optimistisch und hoffnungsvoll gestimmt hat, war, dass nachhaltig Leben eigentlich überhaupt nicht so schwer ist, wie viele denken, dass es dabei auch gar nicht direkt um Verzicht per se gehen muss, sondern dass es eigentlich darum geht, dass wir einfach ein Umdenken haben in der Art, wie wir handeln und konsumieren.
Ja, absolut. Und es gibt ja Möglichkeiten, wie man Fast Fashion vermeiden kann. Einerseits gibt es eben Fair Fashion und andererseits gibt es auch Secondhand. Wie sieht denn dein Kleiderschrank so aus? Hast du viele Fair Fashion Teile oder kaufst du ganz viel auch Secondhand?
Mein Kleiderschrank war nach meinem Lebensstilwechsel sozusagen erstmal so, dass ich da durchgegangen bin und geguckt habe, was trage ich eigentlich regelmäßig und was liegt eigentlich nur rum und könnte vielleicht, weil es noch super erhalten ist, ein neues Zuhause finden. Das heißt, ich habe erstmal so eine Art Kleiderschrank ausmisten gemacht und wirklich dann nur das übrig gehabt, wo ich auch wirklich sage, damit fühle ich mich wohl, das passt zu mir, das möchte ich lange tragen. Und dann habe ich eben geschaut, was fehlt mir? Was ist da? Was fehlt mir noch? Und dadurch habe ich dann spezifische Kleidungsstücke sozusagen herauskristallisieren können, die ich noch brauche. Meine Reihenfolge ist immer zu schauen, gibt es die Sachen in Secondhand und wenn nein, gibt es sie auch in Fair Fashion. Denn Fair Fashion kann ja manchmal wirklich sehr kostenintensiv sein, das ist aber auch berechtigt. Aber wenn es eben nicht möglich ist, so viel Geld für ein gewisses Teil auszugeben, dann ist Secondhand da immer eine super Alternative.
Also kann es halt sein, dass dann doch logischerweise mal ein Teil bei dir im Kleiderschrank hängt, wo man denken würde, das ist Fast Fashion, aber es ist tatsächlich Secondhand gekauft, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also ich würde tatsächlich sagen, dass mein Kleiderschrank von der Grundproduktion her zu 80% aus Fast Fashion Teilen besteht, die ich entweder schon sehr lange selber besitze und auch plane aufzutragen oder die ich eben Secondhand gekauft habe. Und dann der restliche Prozentsatz sind dann Sachen, die ich mir vielleicht neu Fair Fashion gekauft habe oder sogar die Kombination Secondhand Fair Fashion zu kaufen. Ich will es mir da selber auch nicht zu schwer machen, denn dadurch schränkt man ja auch nochmal die Auswahl so viel ein. Und es geht ja bei Secondhand auch viel darum, einfach Kleidungsstücke von Menschen zu übernehmen, die keinen Nutzen oder keine Freude mehr daran haben und sie selber aufzutragen, wieder in den Zyklus mit aufzunehmen und eben diese Ressource auch zu wertschätzen. Und wenn es dann ein Fast-Fashion-Teil ist, dann wurde es ja trotzdem produziert. Es wurden trotzdem Arbeitsstunden und Ressourcen da reingesteckt. Und das dann aufzutragen und zu verwenden, ist ja dann trotzdem nachhaltig, weil es eben nicht auf dem Müll landet.
Mit deinem YouTube-Kanal erreichst du ja auch ganz viele Menschen und auch mit deinem Instagram. Konntest du da schon vielleicht Familie, Freunde oder eben FollowerInnen auch schon ein bisschen inspirieren zu einem nachhaltigen Lebensstil oder auch zu einem nachhaltigen Modekonsum?
Ja, das ist total cool, weil das tatsächlich so ist, dass ich da einen größeren Impact habe, als ich anfangs dachte. Das hat auf jeden Fall erstmal bei meiner Familie angefangen, auch in allen möglichen Lebensbereichen, dass nicht dieses von 0 auf 100 Denken, dass jetzt alles perfekt klappen und alles perfekt nachhaltig sein muss, sondern erstmal ein Bewusstsein dafür zu bekommen, was kann ich denn anders machen, was kann ich nachhaltiger machen und auch diese Bereitschaft dazu. Und das habe ich dann erst bei meiner Familie und meinem Freundeumfeld gesehen oder mitbekommen und dann eben aber auch immer mehr in meiner Community. Und ich bekomme tatsächlich immer häufiger auch Nachrichten von Community-Mitgliedern, die mir dann schreiben, dass sie durch mich ein bisschen mehr mit Secondhand in Kontakt gekommen sind oder generell über das Thema mehr nachdenken, bewusster konsumieren und einfach die kleinen Dinge im Alltag und im Leben auch schätzen. Und das ist so unglaublich schön und motivierend zu hören, weil das für mich dann auch zeigt, okay, ich bin auf dem richtigen Weg und das, was ich mache, hilft anderen Menschen. Und natürlich ist es dann letzten Endes im Bigger Picture auch super gut für die Umwelt, wenn immer mehr Menschen ein Bewusstsein dafür bekommen.
Auf jeden Fall. Und du hast auch gesagt, Fair Fashion kann kostenintensiv sein, aber das muss ja auch nicht immer so sein. Zumindest aber, wenn es so ist, dann hat es ja auch einen sehr, sehr guten Grund, denn die Leute werden fair bezahlt und haben auch einfach eine Grundlage für ihre Existenz. Also, was würdest du sagen, hat das auch einen Impact sozusagen für dich, Fair Fashion zu kaufen, auf einer moralischen Ebene, dass man eben große Modekonzerne da vielleicht auch ein Zeichen entgegensetzt, um eben kein Fast Fashion mehr zu kaufen und somit die TextilarbeiterInnen auch da zu unterstützen?
Du hast ja eben gesagt, dass Fair Fashion meistens sehr kostenintensiv ist. Ich habe das früher ganz genauso gedacht und natürlich im Vergleich zu einem 3-Euro-T-Shirt ist ein 30-Euro-T-Shirt teuer. Aber die Frage ist ja, ist es überhaupt gerechtfertigt, dass ein T-Shirt existiert, das 3 Euro kostet? Darf das überhaupt so viel kosten? Denn das kann einfach nicht gewährleisten, dass alle Menschen in der Wertschöpfungskette dafür fair entlohnt werden und eine Lebensgrundlage davon finanzieren können. Und deswegen, das war auch das, was ich vorhin angemerkt habe, müssten wir eigentlich einen Shift einfach in unserem Denken und in unserer Preisvorstellung von Kleidung hinbekommen, damit wir einfach mehr verstehen und wissen, dass ein Kleidungsstück einen gewissen Preis hat, denn es fließt da ja so viel mit rein. Wenn es ein Naturmaterial ist, dann wird es ja erstmal angebaut, das sind Kosten. Dann wird es geerntet, es wird verarbeitet, die NäherInnen haben da Arbeit drin, die Leute, die es vertreiben und dann letztendlich auch der Store an sich, in dem das dann verkauft wird und da auch nochmal MitarbeiterInnen drin sind und Arbeit leisten. Also es sind einfach so, so viele Menschen an dem Prozess eines Kleidungsstücks beteiligt und das muss sich eben auch in dem Preis widerspiegeln. Natürlich ist mir bewusst, dass sich solche Preise eben nicht jeder leisten kann. Das ist auch immer eines der ersten Argumente, das ich höre, wenn es darum geht, auf Fast Fashion zu verzichten, dass Fair Fashion eben so teuer ist. Und das Gute ist ja, dass es eben noch die Alternative gibt, Sachen zu tragen, die man schon besitzt, sich was auszuleihen, zu tauschen oder eben Secondhand zu kaufen. Das sind alles günstige Alternativen zu Fair Fashion. Aber natürlich setzt man auch ein Zeichen, wenn man hin und wieder ein kleines Label unterstützt, das sein ganzes Herzblut da reinsteckt, einen ethischen und nachhaltigen Produktionsprozess herzustellen für alle Beteiligten. Und wenn man da eben was kauft, bedeutet denen das so viel und das bestimmt eben auch so ein bisschen die Richtung, in die der Markt geht. Denn die Nachfrage regelt ja auch das Angebot. Wenn mehr Menschen nachhaltige Kleidung nachfragen, dann wird das sich auch auf lange Sicht auf dem Markt widerspiegeln. Das sehen wir ja gerade auch bei vegetarischen und veganen Produkten. Wenn ich da 10 Jahre zurückschaue, da gab es vielleicht einen veganen Käse und der war absolut ekelhaft. Und mittlerweile sind vielleicht noch nicht alle gut, aber es tut sich was. Und vor allen Dingen auch vegane Fleischersatzprodukte. Deswegen, das ist ein anderer Sektor, an dem man aber ganz gut sehen kann, in welche Richtung sich Nachhaltigkeit auch richten kann, wenn die großen Konzerne merken, dass das auch lukrativ sein kann.
Da hast du auf jeden Fall absolut recht. Ich glaube, da gibt es noch ein großes Potenzial, sich weiterzuentwickeln. Und manche großen Modekonzerne haben ja auch da schon beim Trend mitgemacht und haben nachhaltige Kollektionen rausgebracht. Aber ich denke, da muss man ein bisschen aufpassen, denn das könnte ja auch unter Greenwashing fallen, oder?
Auf jeden Fall. Denn es ist ja so, sobald große Konzerne merken, dass da potenziell auch Geld dahinter stecken kann, dann machen die das ja in erster Linie aus der Motivation des Geldes her und nicht aus irgendeiner anderen Motivation, die es eigentlich sein sollte. Ethik, Menschenrechte, Umweltrechte und so weiter. Und deswegen passiert es leider viel zu häufig, dass die großen Konzerne auch oder erst recht in der Modeindustrie Greenwashing betreiben. Das bedeutet also, dass sie sich vermarkten, als wären sie nachhaltig, aber eigentlich ist das Produkt überhaupt nicht nachhaltig oder es ist eben nur in Teilen nachhaltig und diesen kleinen Teil stellen sie extrem stark heraus, so dass die anderen Sachen, die nicht nachhaltig an dem Produkt sind, hoffentlich in deren Sinne nicht auffallen. Und das ist eben extrem schwierig für Konsumentinnen und Konsumenten, die eben noch nicht so drin sind in der Materie und vielleicht gar nicht das Wissen haben, das unterscheiden zu können. Ein großer Faktor dabei, wie man das aber schnell erkennen kann, ist eben der Preis. Wir haben ja eben schon ein bisschen drüber geredet. Wenn ein Kleidungsstück so viel kostet wie ein Kaffee oder ein Mittagessen, dann kann da irgendwas nicht dran stimmen. Also gewisse Preise müssen da schon abgerufen werden, damit alle Menschen fair davon entlohnt werden können. Und wie gesagt, falls das eben nicht zu leisten ist, dann gibt es ja immer noch andere, günstigere, nachhaltige Alternativen.
In deinen YouTube-Videos, da hast du mal ein Projekt vorgestellt, ich glaube sogar mittlerweile schon mehrere, und du hast etwas genäht und einmal einen Pullover geupcycelt. Das, finde ich, ist eine super coole Alternative, anstatt Sachen zu kaufen, einfach mal was selbst machen. Wie bist du da rangegangen und wie kam es dazu? Hast du einfach mal gesagt, boah, ich möchte irgendwie selber etwas mit meinen Händen gestalten, was ich dann selbst tragen kann und ich weiß dann, was ich gemacht habe?
Ja, genau, das war auf jeden Fall so ein bisschen der Grundgedanke dabei auch. Ich mag es einfach total gerne, zum einen natürlich auch Online-Content zu machen. Das ist ja dann alles sehr digital und viel vor technischen Geräten. Und zum Ausgleich ist es für mich aber dann super wichtig, auch was mit meinen Händen zu machen, mich kreativ da auszuleben und wirklich auch direkt so ein Produkt in den Händen halten zu können. Das habe ich auch schon seit meiner Kindheit und das hat auch meine Familie erkannt. Deswegen hat meine Tante mir zu, ich glaube, meinem 12. Geburtstag eine Nähmaschine geschenkt. Und weil sie selber in der Modebranche arbeitet, hat sie mir dann da auch so ein bisschen was beibringen können und mich da irgendwie an die Materie herantasten können. Und ich habe das eigentlich von Tag 1 an geliebt und in verschiedenen Zeitabständen immer mal wieder mich an die Nähmaschine rangetraut und das bis heute nicht aufgehört. Also ich mache mittlerweile tatsächlich einige meiner Kleidungsstücke selbst, wenn ich auch zum Beispiel auf Pinterest Sachen sehe, die ich total gerne hätte und jetzt nicht irgendwie Stunden in die Recherche stecken möchte, wo ich sowas Fair Fashion finden könnte, dann denke ich mir, okay, das ist machbar, ich mache das einfach selbst. Ich habe das nämlich neulich mit einem Kleid gemacht, so einem längeren schwarzen Kleid und das hat auch total Spaß gemacht und dann alternativ habe ich aber auch immer wieder so Upcycling-Projekte. Also ich benutze bestehende Kleidungsstücke, die ich schon im Kleiderschrank habe oder die ich auch Secondhand kaufe, bewusst zu wissen, daraus werde ich was upcyclen. Und da habe ich in der Vergangenheit ein paar Projekte gemacht, zum Beispiel ein Pullover, das war so ein Herrenpullover, der war richtig oversized. Und ich habe aber, als ich den in der Hand hatte, schon gewusst, okay, daraus mache ich so einen Strick-Zweiteiler, also eine Hose und einen Top, weil ich einfach genug Stoff durch diesen Pullover habe. Oder jetzt gerade, das sieht man im Podcast jetzt nicht, aber jetzt gerade trage ich auch einen Top, das ich geupcycelt habe, das war mal ein T-Shirt. Und so fühlt sich das einfach richtig toll an, wenn ich sagen kann, okay, das habe ich gemacht von null auf oder das war vorher mal das und das Kleidungsstück und jetzt sieht es so aus. Also es ist einfach super empowering, es macht mega viel Spaß und ich kann es einfach jedem empfehlen, sich das mal zu trauen.
Ja, ich glaube, jetzt haben unsere Hörer und Hörerinnen schon eine ganze Menge Infos bekommen, wie sie denn vielleicht ihren Modekonsum ein bisschen nachhaltiger gestalten können, was für Ideen es gibt, wo man sich informieren kann. Also ganz, ganz lieben Dank dir für dieses Interview und dass du dir die Zeit genommen hast.
Sehr gerne. Tschüss.
Ja, fand ich ein sehr schönes Interview mit vielen ersten Ideen, wie man seinen Kleiderschrank nachhaltiger machen kann. Es ging ja viel auch um Secondhand und selber machen. Das sind natürlich zwei coole mögliche Optionen, um nachhaltig Mode zu konsumieren. Aber mit manchen Kleidergrößen ist es auch gar nicht so einfach, im Secondhand-Geschäft fündig zu werden. Besonders große oder kleine Größen zum Beispiel findet man oft gar nicht so leicht. Deswegen bietet es sich in solchen Fällen eher an, nachhaltige Mode dann auch mal neu zu kaufen. Und damit wollen wir uns jetzt noch mal ein bisschen genauer befassen. Da gibt es nämlich auch verschiedene Möglichkeiten, wie man auch beim Neukauf noch deutlich mehr auf Nachhaltigkeit und auch auf Fairness in der Wertschöpfungskette achten kann.
Es ist ja schon mal der erste gute Schritt, kleine Labels unterstützen zu wollen, die fair produzieren. Aber es ist oft nicht so leicht zu erkennen, wann ist denn jetzt ein Kleidungsstück fair oder nachhaltig. Und auch da gibt es eben Siegel. Einmal gibt es das GOTS-Siegel. Das Siegel besagt, dass die Kleidungsstücke zu mindestens 70% aus biologisch erzeugter Naturfaser bestehen. Das umfasst die gesamte Produktionskette. Ein weiteres Siegel ist die Fair Wear Foundation. Die beschäftigt sich mit der Verbesserung der Arbeitsbedingungen in der Textilindustrie. Dann gibt es das deutsche Siegel, den Grünen Knopf. Der stellt verbindliche Anforderungen für menschenwürdige Arbeit, von der Zahlung von Mindestlohn über die Einhaltung von Arbeitszeiten bis zum Verbot von Kinder- und Zwangsarbeit. Ein weiteres Siegel ist zum Beispiel BlueSign, welches strenge Regeln für die Verwendung von Chemikalien bei der Produktion von Textilien vorgibt. Es gibt natürlich auch so viele weitere, deswegen heißt es ja auch nicht umsonst Siegeldschungel. Zum Beispiel das EU-Eco-Label oder Fairtrade. Und ihr könnt gerne mal nachschauen unter siegelklarheit.de. Da könnt ihr euch auf jeden Fall nochmal über die ganzen Siegel besser informieren. Und egal ob Secondhand oder Fair, am besten ist es eben, die Kleidung, die man besitzt, auch sehr lange zu tragen. Denn auch ein fair produziertes T-Shirt, was man nur einmal trägt, ist nicht besonders nachhaltig.
Ich wollte nochmal einen Blick auf das Material werfen, aus dem Klamotten so sein können. Da kann man nämlich auch schon viel ableiten, wie nachhaltig oder nicht nachhaltig das Kleidungsstück, das man jetzt im Laden dann findet, eigentlich ist. Es gibt also einige Sachen, die sind zu empfehlen. Zum Beispiel recycelte oder recycelbare Fasern. Von den Naturfasern sind Hanffasern besonders nachhaltig, weil für den Anbau von Hanf weniger Wasser verbraucht wird. Und auch Organic Cotton im Vergleich zu konventioneller Baumwolle, weil hier auch deutlich weniger Wasser verbraucht wird. Und unter den Zellulosefasern ist Lyocell die nachhaltigste Variante, also zum Beispiel gegenüber Viskose zu bevorzugen, weil da auch weniger Wasser einfach verbraucht wird. Auf was man auch noch achten kann, ist, woher das Material und dann auch das fertige Produkt eigentlich kommt, weil je kürzer die Lieferketten, desto weniger CO2 wird natürlich auch durch den Transport produziert. Und jetzt noch zu den No-Gos beim Material. Polyester und Acryl, das sind ja Kunstfasern, solltet ihr nach Möglichkeit nicht kaufen, weil da entsteht beim Waschen sehr viel Mikroplastik und das gelangt dann durch das Wasser eben auch in die Umwelt und richtet da Schäden an. Konventionelle Baumwolle, habe ich ja schon gesagt, sehr wasserintensiv. Und Mischgewebe solltet ihr auch nach Möglichkeit vermeiden, weil es eben nicht biologisch abbaubar oder kompostierbar ist und schwer zu recyceln, weil man eben dann nicht mehr die einzelnen Fasern hinterher wieder auseinander trennen kann, um sie dann getrennt voneinander zu benutzen. Das war jetzt also ein bunter Mix an Informationen, wie ihr auf verschiedenen Wegen im Bereich Mode nachhaltiger werden könnt. Alles auf einen Blick gibt's jetzt nochmal in unseren Take-Home-Messages.
Am nachhaltigsten ist es, die Mode zu tragen, die ihr schon habt. Alternativ könnt ihr Secondhand-Mode oder Mode aus einer fairen Produktion kaufen. Schaut euch also um, welche Secondhand-Läden es in eurer Nähe gibt.
Ansonsten werdet ihr auf Online-Plattformen wie Vinted, eBay Kleinanzeigen oder Rebel fündig.
Wer Spaß an Handarbeit hat, kann auch viel durch Selbermachen erreichen. Verwendet auch hier nachhaltige Stoffe. Biostoffe oder Upcycling von Secondhand-Kleidung bieten sich dabei hier an.
Auch Kleidertauschpartys oder ein Besuch auf dem Flohmarkt sind tolle Events, um nachhaltige Abwechslung in den Kleiderschrank zu bringen.
Achtet beim Neukauf auf das Material. Polyester, Acryl oder konventionelle Baumwolle und Mischgewebe solltet ihr eher vermeiden. Nachhaltiger sind recycelte oder recycelbare Fasern, Hanffasern, Organic Cotton oder Lyocell.
Bei Neukäufen können euch folgende Siegel Orientierung geben. Fair Wear Foundation, Fair Trade, Grüner Knopf, das EU Eco Label, BlueSign und GOTS.
Stores und Unternehmen, die sich auf nachhaltige Textilien spezialisiert haben, sind im Zweifelsfall vertrauenswürdiger als die angeblich nachhaltigen Kollektionen großer Modehäuser. Schaut euch zum Beispiel auf avocadostore.de oder greenality.de um.
Schafft euch spezielle Waschbeutel für eure Kunstfaserklamotten an, um zu vermeiden, dass beim Waschen Mikroplastik ins Abwasser gelangt.
Auch beim Waschen von eurer Kleidung achtet am besten auf biologisch abbaubares Waschmittel.
Das war's auch schon wieder mit unserer Folge heute zum Thema nachhaltige Mode. Ein Hinweis noch auf die Shownotes, da findet ihr nochmal viele interessante Facts über Fast Fashion, aber auch über nachhaltige Mode, zum Beispiel Webseiten und Stores, wo ihr nachhaltige Mode finden könnt und vieles mehr, also klickt euch da einfach mal rein. Und dann würden wir uns natürlich auch freuen, wenn wir euch bei der nächsten Folge wieder begrüßen dürfen. Da geht es nämlich auch um ein sehr spannendes Thema, das uns alle jeden Tag betrifft, nämlich das Thema nachhaltige Ernährung. Da haben wir uns mit Jörg vom Ernährungsrat in Frankfurt getroffen und reden darüber, wie man möglichst nachhaltig Ernährung kaufen kann, sowohl mit viel als auch mit wenig Geld und Zeit. Also hört wieder rein, wir freuen uns auf euch. Bis dahin, macht's gut.
Tschüss.